Vor dem Saal des Musiksyndikats blieb er stehen, um sich das Programm für die laufende Dekade anzusehen. An diesem Abend gab es kein Konzert. Er wandte sich von dem Plakat ab und stand Bedab gegenüber. Bedab, stets in der Defensive und ziemlich kurzsichtig, gab kein Zeichen des Erkennens. Scheweck packte ihn beim Arm. »Scheweck, verdammt nochmal, du bist es!« Sie umarmten sich, küssten sich, ließen einander los, umarmten sich abermals. Eine Woge der Liebe überschwemmte Scheweck. Wieso? Im letzten Jahr im Regionalinstitut hatte er Bedab nicht einmal besonders gemocht. Sie hatten sich in diesen 3 Jahren keinen einzigen Brief geschrieben. Ihre Freundschaft war eine Jugendfreundschaft gewesen, aus und vorbei. Und dennoch war da diese Liebe und flammte auf wie ein geschürtes Feuer. Sie gingen weiter, plauderten, merkten nicht einmal, wohin sie gingen. Sie ruderten mit den Armen und unterbrachen einander. Die breiten Straßen von Abenay lagen still in der Winternacht. An jeder Kreuzung warf die schwache Straßenbeleuchtung einen silbrig schimmernden Lichtteich aufs Pflaster, durch den trockene Schneeflocken flirrten wie winzige Fische, die ihrem eigenen Schatten nachjagen. Hinter dem Schnee kam bitterkalt der schneidende Wind. Taube Lippen und klappernde Zähne begannen die Unterhaltung zu behindern. Schließlich nahmen sie den 10-Uhr-Bus zum Institut. Bedabs Wohnheim lag weit draußen, am Westrand der Stadt, ein langer Weg in der klirrenden Kälte. Er musterte Zimmer 46 mit ironischem Staunen. »Aber Chef, du wohnst ja wie ein dreckiger Urasti-Profitler.« »Ach, hör auf, so schlimm ist es wirklich nicht. Zeig mir irgendetwas Exkrementelles.« Tatsächlich enthielt das Zimmer im Wesentlichen nur das, was es enthalten hatte, als Scheweck es zum ersten Mal betrat. Bedab deutete auf das Bett, die Decke. »Die war schon hier, als ich kam. Irgendjemand hat sie handgearbeitet und beim Auszug hier gelassen. Ist eine Decke denn ein Luxus in einer Nacht wie dieser?« »Die Farbe ist jedenfalls eindeutig exkrementell«, antwortete Bedab. »Als Funktionsanalytiker muss ich darauf hinweisen, dass für Orange keine Notwendigkeit besteht. Orange erfüllt im Sozialorganismus weder auf dem zellularen noch auf dem organischen Level eine lebenswichtige Funktion und schon gar nicht auf dem hohlorganismischen oder dem zentralen ethischen Level. In welchem Fall Toleranz weniger ratsam ist als Exkretion. Färbt die Decke schmutzig grün, Bruder.« »Was ist denn das alles für ein Zeug?« »Notizen. In Geheimschrift?«, fragte Bedab, der mit einer Kaltschnäuzigkeit in einem Notizbuch blätterte, die, wie Scheweck sich erinnerte, typisch für ihn war. Er hatte einen noch weniger ausgeprägten Sinn für Privatdinge, für privaten Besitz, als die meisten anderen Anaresti. Bedab hatte nie auch nur einen Lieblingsbleistift gehabt, den er ständig mit sich herumtrug, oder ein altes Hemd, an dem er hing und das er nicht gern in die Wiederverwertung gab. Und wenn er ein Geschenk bekam, gab er sich aus Rücksicht auf den Schenkenden Mühe, gut darauf aufzupassen. Aber er hatte es stets bald verloren. Er war sich dieses Wesenszugs bewusst und behauptete, er beweise, dass er weniger primitiv sei als die meisten Menschen, ein frühes Exemplar des Zukunftsmenschen, des wahren, geborenen Odonias. Im Grunde aber besaß er doch ein Gefühl für Privatsphäre, und die begann für ihn beim Schädel, bei seinem eigenen und bei dem der anderen. Und von dieser Grenze an war für ihn alles Privatsache. Er stellte niemals bohrende Fragen. Auch jetzt sagte er lediglich, »Erinnerst du dich noch an diese idiotischen Briefe, die wir uns in Geheimschrift schrieben, als du beim Aufforstungsprojekt gearbeitet hast?« »Dies ist keine Geheimschrift, das ist jotisch.« »Du kannst jotisch? Warum schreibst du in einer Fremdsprache?« »Weil auf diesem Planeten niemand versteht, was ich sage. Oder nicht verstehen will. Der einzige Mensch, der es konnte, ist vor 3 Tagen gestorben.« »Sabul ist tot?« »Nein, Gwarab. Sabul ist nicht tot. Leider.« »Wo liegt das Problem?« »Im Zusammenhang mit Sabul? Bei ihm. Zur Hälfte Neid, zur anderen Hälfte Unfähigkeit.« »Ich dachte, sein Buch über die Kausalität wäre so erstklassig. Das hast du selber einmal gesagt.« »Das dachte ich auch, bis ich die Quellen gelesen habe. Es sind alles Urasti-Ideen und nicht mal neue.« Er hat seit 20 Jahren keinen einzigen eigenen Gedanken gehabt und auch kein einziges Bad genommen. »Was machen denn deine Ideen?«, fragte Bedab, eine Hand auf die Notizbücher gelegt. Er zog die Brauen zusammen und musterte Scheweck. Bedab hatte kleine, leicht zusammengekniffene Augen, ein kraftvolles Gesicht und einen gedrungenen Körper. Er hatte die Angewohnheit, an seinen Fingernägeln zu kauen und hatte diese im Laufe der Jahre zu schmalen Streifen aus seinen plumpen, empfindlichen Fingerspitzen reduziert. »Denen geht's nicht besonders gut«, sagte Scheveck und setzte sich auf die Bettkante. »Ich betätige mich auf dem falschen Gebiet.« Bedab grinste. »Du?« »Ich möchte mich am Ende dieses Quartals um eine Versetzung bemühen.« »Wohin?« »Ist mir egal. Ein Posten als Lehrer, als Ingenieur, nur weg aus dieser elenden Physik.« Bedab setzte sich auf den Schreibtischstuhl, kaute auf einem Fingernagel und erklärte, »Das klingt komisch. Ich habe meine Grenzen erkannt. Ich wusste nicht, dass du überhaupt welche hast. In der Physik meine ich. Du hattest immer alle möglichen Grenzen und Fehler, aber nicht in der Physik. Ich bin kein Temporalist, das weiß ich. Aber ich muss ja nicht schwimmen können, um einen Fisch zu erkennen, und ich muss nicht leuchten, um einen Stern zu sehen.« Scheveck sah seinen Freund an und sagte, stieß förmlich hervor, was er bisher noch nicht einmal sich selbst eingestanden hatte. »Ich habe sogar schon an Selbstmord gedacht. Häufig. In diesem Jahr. Es schien mir das Beste.« »Aber kaum der Weg, auf dem du auf der anderen Seite des Leidens herauskommst.« Scheveck lächelte wehmütig. »Das weißt du noch?« »Ganz genau sogar. Das war damals eine sehr wichtige Diskussion für mich. Und ich glaube, für Takwa und Tirin auch.« »Wirklich?« Scheveck stand auf. Er hatte nur 4 Schritte Platz, konnte aber einfach nicht stillsitzen. »Für mich war sie damals auch wichtig«, sagte er und trat ans Fenster. »Aber hier habe ich mich verändert. Hier ist irgendetwas falsch. Was, weiß ich nicht.« »Ich schon«, erklärte Bedab. »Die Mauer. Du stehst hier vor der Mauer.« Mit angstvollem Ausdruck drehte Scheveck sich um. »Die Mauer?« »In deinem Fall scheint Zabul die Mauer zu sein und seine Anhänger in den Wissenschaftssyndikaten und der PDK. Ich zum Beispiel bin jetzt seit 4 Dekaden in Avenai. Seit 40 Tagen. Lange genug, um festzustellen, dass ich hier auch in 40 Jahren nichts von dem erreichen werde, was ich will, nämlich die Verbesserung des wissenschaftlichen Unterrichts in den Lernzentren. Es sei denn, es gibt eine Veränderung. Oder ich schließe mich den Feinden an.« »Den Feinden?« »Den kleinen Geistern, Sabuls Freunden, den Leuten, die an der Macht sind.« »Wovon redest du, Dab? Wir haben doch keine Machtstruktur.« »Ach nein, und was macht Zabul so stark?« »Bestimmt keine Machtstruktur, keine Regierung. Schließlich sind wir ja nicht auf Uras.« »Nein, es stimmt. Wir haben keine Regierung, keine Gesetze. Aber soweit ich sehen kann, sind Ideen nicht mal auf Uras von Gesetzen und Regierungen kontrolliert worden. Wenn das so gewesen wäre, wie hätte Odo dann ihre Ideen ausarbeiten können? Wie hätte der Odonismus zu einer Weltbewegung werden können? Die Archisten haben versucht, ihn mit Gewalt zu zertreten, und sie haben es nicht geschafft. Man kann Ideen nicht ausrotten, indem man sie unterdrückt. Man kann sie höchstens ausrotten, indem man sie ignoriert. Wenn man sich weigert zu denken, wenn man sich weigert, Veränderungen zu akzeptieren. Und genau das ist es, was unsere Gesellschaft hier tut. Zabul nutzt dich aus, wo er kann. Und wo er es nicht kann, verhindert er, dass du veröffentlichen, lehren, ja sogar arbeiten darfst. Richtig? Mit anderen Worten, er besitzt Macht über dich. Und woher bekommt er diese Macht? Nicht durch rechtmäßige Autorität, die gibt es nicht. Nicht durch intellektuelle Leistung, denn die bringt er nicht. Er bezieht sie aus der angeborenen Feigheit des durchschnittlichen Menschen. Öffentliche Meinung. Das ist die Machtstruktur, an der er teilhat und die er gut für sich zu nutzen weiß. Das ist die uneingestandene, uneingestehbare Regierung, die die odonische Gesellschaft beherrscht, indem sie das individuelle Denken erstickt. Scheveck stützte beide Hände auf die Fensterbank und spähte durch die schwachen Reflexe auf dem Glas in die Dunkelheit hinaus. Endlich sagte er, »Verrücktes Zeug, Dab.« »Nein, Bruder, ich bin nicht verrückt. Was die Menschen in den Wahnsinn treibt, ist der Versuch, außerhalb der Realität zu leben. Die Realität ist schrecklich. Sie kann dich kaputt machen. Und wenn wir ihr Zeit lassen, wird sie uns wirklich kaputt machen. Die Realität, das ist der Schmerz, das hast du gesagt. Aber es sind die Lügen, das Zurückweichen vor der Realität, was uns verrückt macht. Es sind die Lügen, die in dir den Wunsch zum Selbstmord wecken. Scheweck wandte sich zu ihm um. Aber du kannst doch hier nicht von einer Regierung sprechen. Thomas Definition, Regierung, die legale Anwendung von Macht zur Aufrechterhaltung und Erweiterung der Macht. Ersetze legal mit gewohnheitsmäßig und du hast Zabul mitsamt dem Instruktionssyndikat und der PDK. Der PDK? Die PDK ist inzwischen zu einer im Grunde archistischen Bürokratie geworden. Nach einem Moment lachte Scheweck ein wenig unnatürlich und sagte, »Na komm schon, Dab, das ist ja alles ganz amüsant, aber es ist auch ein bisschen krankhaft, oder?« »Chef, hast du jemals darüber nachgedacht, was der analogische Modus Krankheit nennt? Soziale Unzufriedenheit, Unzuverlässigkeit, Entfremdung? Dass man das alles auch als Schmerz bezeichnen kann, als das, was du damals meintest, als du über den Schmerz, über das Leiden sprachst? Und dass es, genau wie der Schmerz im Organismus, eine Funktion erfüllt?« »Nein«, entgegnete Scheweck heftig, »ich habe das damals persönlich gemeint, seelisch. Aber du hast von körperlichen Leiden gesprochen, von einem Mann, der an Verbrennungen starb. Und ich spreche von seelischen Leiden, von Menschen, die zusehen müssen, wie ihr Talent, ihre Arbeit, ihr Leben vergeudet wird. Von Menschen mit wachem Verstand, die sich dummen Menschen beugen müssen. Von Kraft und Mut, die von Neid, Machtgier, Angst vor Veränderung erstickt werden. Veränderung bedeutet Freiheit. Veränderung bedeutet Leben. Gibt es im odonischen Denken etwas Wesentlicheres als das? Aber heutzutage gibt es keine Veränderung mehr. Unsere Gesellschaft ist krank, das weißt du. Du leidest an einer Krankheit, an der Selbstmordkrankheit. Das reicht ab, hör endlich auf. Bedab schwieg. Methodisch, nachdenklich begann er an seinem Daumennagel zu kauen. Scheweck setzte sich wieder auf die Bettkante und stützte den Kopf auf beide Hände. Sie schwiegen lange. Es hatte aufgehört zu schneien. Ein trockener, dunkler Wind rüttelte an der Fensterscheibe. Das Zimmer war kalt. Keiner der beiden jungen Männer hatte den Mantel ausgezogen. »Sieh mal, Bruder«, sagte Scheweck schließlich, »nicht unsere Gesellschaft erstickt die Kreativität des Einzelnen, sondern die Armut von Anaris. Dieser Planet ist nicht dafür geschaffen, eine Zivilisation zu tragen. Wenn wir uns gegenseitig im Stich lassen, wenn wir nicht unsere persönlichen Wünsche zugunsten des Gemeinwohls aufgeben, dann kann uns nichts, gar nichts auf dieser öden Welt retten. Unsere einzige Ressource ist die menschliche Solidarität.« »Solidarität, jawohl. Schon auf Uras, wo die Nahrung von den Bäumen fällt. Selbst dort hat Odo gesagt, dass die menschliche Solidarität unsere einzige Hoffnung ist. Aber wir haben diese Hoffnung verraten. Wir haben Kooperation zur Gehorsamspflicht werden lassen. Auf Uras herrscht eine Minderheitsregierung. Hier herrscht eine Mehrheitsregierung. Aber immerhin eine Regierung. Das Sozialbewusstsein ist nicht mehr etwas Lebendiges, sondern eine Maschine. Eine von Bürokraten beherrschte Machtmaschinerie. Wir können uns beide innerhalb der nächsten paar Dekaden freiwillig zur PDK melden oder per Losverfahren dorthin abbestellt werden. Würde uns das zu Bürokraten machen? Zu Chefs? Aber es sind ja gar nicht die Einzelnen, die zur PDK abgestellt werden, Chef. Die meisten von ihnen sind so wie wir. Viel zu sehr wie wir. Wohlmeinend, naiv. Und es ist nicht nur die PDK. Es ist überall auf Anaris. Lernzentren, Institute, Bergwerke, Hüttenwerke, Fischereibetriebe, Konservenfabriken, landwirtschaftliche Entwicklungs- und Forschungsstationen, Fabriken, Einheitsproduktionskommunen. Alles, was funktionieren soll, erfordert Fachwissen und einen stabilen Aufbau. Diese Stabilität jedoch gibt den autoritären Impulsen Raum. In den ersten Jahren der Besiedlung war uns das klar, hüteten wir uns davor. Die Menschen unterschieden sehr sorgfältig zwischen dem Verwalten von Dingen und dem Regieren von Menschen. Und weil ihnen das so gut gelang, vergaßen wir vollkommen, dass der Wille zur Macht dem Menschen ebenso angeboren ist wie der Impuls zu gegenseitiger Hilfe. Dass er in jeder neuen Generation bei jedem Einzelnen wieder gezügelt werden muss. Niemand wird als Odonia geboren, ebenso wie niemand zivilisiert geboren wird. Aber das haben wir vergessen. Wir erziehen nicht zur Freiheit. Die Erziehung, die wichtigste Aufgabe der Sozialstruktur, ist starr, moralistisch autoritär geworden. Die Kinder lernen, Odes Worte nachzuplappern, als handle es sich um Gesetze. Das ist Blasphemie in Reinform. Scherweck zögerte. Er hatte als Kind zu viel von dieser Art Unterricht mitbekommen, von der Bedab jetzt sprach, um dessen Kritik zu widerlegen. Sogar im Institut war er ihr ausgesetzt gewesen. Bedab nutzte seinen Vorteil rücksichtslos. Es ist immer leichter, nicht für sich selbst denken zu müssen. Such dir eine hübsche, sichere Hierarchie und mach es dir darin gemütlich. Bloß keine Veränderungen anstellen, bloß keine Missbilligung herausfordern, bloß nicht die Sündigs verärgern. Der bequemste Weg ist immer noch, sich ganz einfach regieren zu lassen. Aber es gibt keine Regierung, Dab. Jedes Team und jedes Syndikat wird von Experten und alten Hasen geleitet, weil die ihre Arbeit am besten verstehen. Und die Arbeit muss schließlich getan werden. Und was die PDK angeht, ja, sie könnte zu einer Hierarchie, zu einer Machtstruktur werden, wenn sie nicht gegründet worden wäre, um genau das zu verhindern. Sieh dir doch an, wie sie zusammengesetzt ist. Freiwillige, durch das Los bestimmt. Ein Jahr Ausbildung, dann 4 Jahre Dienst, dann raus. In einem derartigen System und mit nur 4 Jahren Zeit kann doch überhaupt niemand Macht erlangen. Macht im archistischen Sinn. Manche bleiben länger als 4 Jahre. Die Berater, die verlieren ihr Wahlrecht. Das Wahlrecht ist unwichtig. Es gibt Leute hinter der Szene. Ach, hör doch auf, das ist Paranoia. Hinter der Szene. Wie denn? Hinter welcher Szene? Jeder kann an den PDK-Sitzungen teilnehmen. Und wer ein interessierter Sündig ist, kann mitdiskutieren und abstimmen. Willst du etwa behaupten, dass wir hier Politiker haben? Scherweck war wütend auf Bedab. Seine abstehenden Ohren waren dunkelrot. Seine Stimme war laut geworden. Es war schon spät. In dem quadratischen Innenhof war nirgends mehr ein Licht zu sehen. Desa in Zimmer 45 klopfte an die Trennwand, forderte Ruhe. »Ich sage nur, was du auch weißt«, erwiderte Bedab mit gedämpfter Stimme, »dass es Leute wie Sabul sind, die die PDK beherrschen, und zwar Jahr für Jahr für Jahr.« »Wenn du das genauso weißt, warum hast du das noch nicht an die Öffentlichkeit gebracht?« warf ihm Scherweck mit heiserer Flüsterstimme vor. »Warum hast du keine Kritikerversammlung in deinem Syndikat einberufen, wenn du Fakten vorweisen kannst? Wenn deine Ideen einer öffentlichen Untersuchung nicht standhalten, will ich sie auch nicht als nächtliches Geflüster hören.« Bedabs Augen waren ganz klein geworden, wie Stahlkugeln. »Bruder«, sagte er, »du bist selbstgerecht. Das warst du schon immer. Sieh doch einmal über dein eigenes verdammtes reines Gewissen hinaus. Ich komme hierher zu dir und flüstere, weil ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Verdammt nochmal, mit wem kann ich denn sonst sprechen? Soll ich vielleicht enden wie Tirin?« »Wie Tirin?« Scherweck war so erschrocken, dass er seine Stimme wieder hob. Bedab mahnte ihn mit einer Geste in Richtung Trennwand zur Ruhe. »Was ist mit Tirin? Wo ist er?« »In der Anstalt, auf der Sequiner Insel.« »In der Anstalt?« Bedab zog die Knie bis ans Kinn und schlang die Arme um die Beine, um seitwärts auf dem Stuhl sitzen zu können. Er sprach jetzt ruhig und ein wenig zögernd. »Tirin schrieb ein Jahr nach deiner Abreise ein Theaterstück und brachte es auf die Bühne. Es war komisch, verrückt, du kennst ihn ja.« Mit der Hand fuhr sich Bedab durch das strohige, sandfarbene Haar, löste seinen Zopf. Dumme Menschen konnten es als antiodonisch interpretieren. Und leider sind viele Menschen dumm. Es gab einen Eklat. Er wurde verwarnt, öffentlich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Alle kommen zu deiner Syndikatsversammlung und sagen dir ihre Meinung. Früher diente so etwas dazu, einen Vorarbeiter oder Verwalter mit Chefallüren an seinen Platz zu verweisen. Jetzt befehlen sie dabei, nur noch dem Einzelnen, nicht mehr selbstständig zu denken. Es war schlimm. Tirin hat es nicht verkraftet. Ich glaube, es hat ihn wirklich ein bisschen um den Verstand gebracht. Er hatte hinterher das Gefühl, dass alle gegen ihn waren und fing an, zu viel zu reden, bitter zu reden. Kein wirres Zeug, aber sehr kritisch und immer sehr bitter. Und zu allen und jedem. Nun ja, und dann beendete er seine Ausbildung am Institut als Mathematiklehrer und forderte einen Auftrag an. Er bekam auch einen. bei den Straßenarbeitern im oberen Südland. Er protestierte, es müsse sich um einen Irrtum handeln, aber die Computer der Abteil bestätigten den Auftrag. Also nahm er ihn an. Aber Tyr hat, solange ich ihn kenne, niemals im Freien gearbeitet, warf Scheweck ein, seit er 10 Jahre alt war. Er hat es immer so hingebogen, dass er Schreibtischjobs bekam. Insofern war das Büro der Abteil nur fair. Bedab beachtete seinen Einwurf nicht. Was da unten passiert ist, weiß ich nicht genau. Er hat mir einige Male geschrieben. Und jedes Mal war er versetzt worden. Immer aber zu körperlicher Arbeit in kleinen, abseits liegenden Kommunen. Einmal schrieb er, dass er seine Arbeit aufgeben und zu mir ins untere Nordland kommen wolle. Aber er kam nicht. Und er schrieb auch nicht mehr. Schließlich versuchte ich ihn durch die Arbeitsregistratur in Abenai aufzuspüren. Sie schickten mir eine Kopie seiner Karte. Der letzte Eintrag lautete nur Therapie, Sequiner Insel. Therapie. Hat Tirin etwa jemanden ermordet oder vergewaltigt? Weswegen wird man denn sonst in die Anstalt geschickt? Man wird überhaupt nicht in die Anstalt geschickt. Man bittet darum, dorthin versetzt zu werden. Komm mir bloß nicht mit dieser Scheiße, fuhr Bedab unvermittelt zornig auf. Er hat niemals darum gebeten. Sie haben ihn in den Wahnsinn getrieben und dann einfach dahin geschickt. Ich rede von Tirin, Scheweck, von Tirin. Erinnerst du dich an ihn? Ich kannte ihn sogar eher als du. Wofür hältst du diese Anstalt eigentlich? Für ein Gefängnis? Sie ist ein Zufluchtsort. Wenn es dort Mörder und chronische Drückeberger gibt, dann nur, weil sie gebeten haben, dorthin versetzt zu werden, wo sie nicht unter Druck stehen und vor Vergeltung sicher sind. Aber wer sind eigentlich diese Leute, von denen du ständig redest? Sie haben ihn in den Wahnsinn getrieben und so weiter. Willst du behaupten, dass unser ganzes Sozialsystem schlecht ist? Dass sie, Tirins Verfolger, deine Feinde, dass sie in Wirklichkeit wir sind, unser Sozialgefüge? Wenn du Tirin einfach so als Drückeberger abschreiben kannst, dann habe ich dir, glaube ich, nichts mehr zu sagen, erwiderte Bedab, der immer noch zusammengekauert auf dem Stuhl saß. Es lag ein offener, tiefer Schmerz in seiner Stimme, dass Scheweks selbstgerechter Zorn verflog. Eine Zeit lang sagte keiner von beiden etwas. »Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause«, meinte Bedab dann, stand auf und reckte die steifen Gliedmaßen. »Aber das ist eine Stunde weg. Sei nicht albern.« »Naja, ich dachte, weil wir doch...« »Sei nicht albern. Na gut. Wo ist das Scheißhaus?« »Linksrum, dritte Tür.« Als er zurückkam, wollte Bedab auf dem Fußboden schlafen. Doch da es keinen Teppich und nur eine einzige warme Decke gab, war das, wie Scheweck trocken bemerkte, eine ziemlich blöde Idee. Sie waren beide bedrückt und böse, als hätten sie einen Faustkampf ausgetragen, ohne dabei all ihre Wut loszuwerden. Scheweck breitete das Bettzeug aus und legte sich hin. Als er die Lampe ausmachte, füllte silbrige Dunkelheit das Zimmer. Das Halbdunkel der Stadtnacht, wenn der Schnee den Boden bedeckt und das Licht von der Erde zurückwirft. Es war kalt. Jeder empfand die Wärme des anderen Körpers als angenehm. Ich nehme zurück, was ich über die Decke gesagt habe. Weißt du, Dab, eigentlich wollte ich gar nicht. Ach was, darüber können wir morgen reden. Gut. Sie rückten dichter zusammen. Scheweck legte sich auf den Bauch und war nach 2 Minuten eingeschlafen. Bedab versuchte wach zu bleiben, glitt aber ab in die Wärme, immer tiefer in die Wehrlosigkeit, die Vertrauensseligkeit des Schlafs und schlummerte ein. Mitten in der Nacht schrie einer von ihnen im Traum laut auf. Der andere streckte schläfrig, beruhigend murmelnd den Arm nach ihm aus und dieses blinde, warme Gewicht der Berührung war stärker als alle Furcht.